Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Unser weltweiter Energiehunger, der nach wie vor mehrheitlich mit fossilen Energien gestillt wird, hat einen immensen Einfluss auf die Klimaerwärmung und natürlich auch auf das Leben im und am Meer. Und das weißt du ganz sicherlich, das ist dir bewusst. Und erneuerbare Energien und eine wirkliche Energiewende, dafür ist es wirklich allerhöchste Zeit. Und ich glaube, das merken wir alle gerade jetzt in Kriegszeiten besonders. Ja, und ich freue mich, daher jetzt mit dir diese neue Folge teilen zu können. Ich habe heute Florian zu Gast. Er ist einer der drei Gründer des Social Business Polarstern. Vielleicht kennst du sie ja schon, vielleicht auch nicht. Wenn, bleib dran, dieses Unternehmen musst du kennenlernen. Wir sprechen darüber, welchen Einfluss fossile Energien auf unsere Erde und die Klimakrise haben, wo die Herausforderungen in der Energiewende liegen und woran du als Verbraucher und als Verbraucherin echten Ökostrom und Ökogas erkennen kannst. Und, kleiner Spoiler vorab, wenn du bis zum Ende dran bleibst, gibt es sogar ein kleines doppeltes Geschenk. Eins für dich und eins für uns, für Ozeankind e.V. Und ich würde mich freuen, wenn du selbst davon profitieren möchtest und der Umwelt einen Gefallen tun möchtest. Dir selbst und ein kleines Geschenk an unsere Organisation. Ja. Also, wenn du jetzt selbst wirklich Ökogas und Strom, also so wirklich echten Ökostrom, Ökogas haben möchtest und wechseln möchtest, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn dann gibt's das Geschenk. Aber jetzt geht's erstmal los mit den spannenden Inhalten mit Florian. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Florian, ich freue mich sehr, mit dir jetzt sprechen zu können, gerade in diesen aktuellen Zeiten des schrecklichen Angriffskriegs gegen die Ukraine, wo spätestens jetzt die Politik merkt, zumindest ist mein Eindruck, dass wie sehr die Politik eigentlich in den letzten Jahrzehnten gepennt hat, was so ökologische Energieversorgung angeht. Und ich bin froh, dass ich dich heute zu Gast habe. Florian ist einer der drei Gründer des Social Business Polarstern. Hi Florian, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
Hallo Marina, freue mich auch da zu sein. Den Umständen entsprechend geht es mir ziemlich gut.
Das ist schön zu hören. Ich steige direkt ein. Erzähl doch mal, wer seid ihr und was macht ihr?
Ja, als Mensch bin ich der Florian. Ich habe drei Jungs, die sind zwischen 3 und 11 Jahre alt. Und ich lebe in München mit meiner ersten Frau. Und vor 11 Jahren habe ich zusammen mit Simon und Jakob Polarstern gegründet. Und das ist auch das, was ich nach wie vor beruflich mache. Polarstern ist ein Ökoenergieversorger. Also wir liefern Kunden, Kundinnen bundesweit, also mit ausschließlich erneuerbarer Energie, nämlich mit wirklich Ökostrom und wirklich Ökogas und treiben die Energiewende voran, insbesondere im urbanen Raum, mit Mieterstromprojekten, mit Elektromobilitätslösungen und natürlich mit absolut erneuerbare Energie.
Sehr schön. Du sagtest es gerade vor 7 Jahren, also 2009, wenn ich jetzt...
Ja, hab nee. Vor 7 Jahren gesagt, dann habe ich einen Schmuck erzählt. Es war vor 11 Jahren.
Ja, okay, gut, dann habe ich doch die richtige Zahl gelesen, weil da hatte ich gesehen, dass 2009 irgendwie so alles anfing, zumindest mit der Idee. Da würde ich gerne mal so ein bisschen reingehen, weil ich das super spannend finde, wie das so in euren Köpfen entstanden ist, in welcher Situation ihr damals seid und wie es zu der Idee kam, wirklich... Ja, Polarstern zu gründen und die Mission voranzutreiben. Kannst dich bestimmt noch gut erinnern, wie das so war, so gerade in der Anfangszeit.
Ja, das ist ein einschneidendes Erlebnis gewesen, jetzt auch in der Retrospektive, damals auch, aber da auch in der Retrospektive. Ja, Mai, also ich kam gerade aus der Schweiz. Ich hatte dort 5 Jahre ein Startup mit aufgebaut, auch im Cleantech-Bereich. Und bin da ausgestiegen und Frau gezogen. Wir waren damals noch nicht verheiratet, aber eben Heirat stand an und mein erster Sohn war auch gerade auf dem Weg. Und ich wollte an diese ganze Fernbeziehung nicht mehr, jetzt aus privaten Gründen. Und ich wollte aber unbedingt einen Job mit Sinn machen. Ne? Das habe ich damals, das hat meinem ersten Job damals schon, der in der Schweiz war, gemacht, ja, eben. Und jetzt eben aber auch mit Polarstern. Und da habe ich den Jakob und den Simon über einen Freund kennengelernt. Und der Jakob war gerade mit seiner Promotion fertig. Und der Simon hat beim erneuerbaren Unternehmen gearbeitet und wir wurden quasi verkuppelt, wenn du so möchtest. Wir wurden zusammen kamen aus unterschiedlichsten eben Lebenssituationen. Und wir kamen zwar aus unterschiedlichen Lebenssituationen, aber mit einem gleichen Drive oder einem gleichen Verständnis. Nämlich, dass wir alle einen Job mit Sinn machen wollten, unbedingt auch die Erde ein bisschen oder die Welt so ein bisschen besser machen wollten mit unserer täglichen Arbeit. Und dann sind wir relativ analytisch hingegangen und gesagt, hey, was ist denn das größte Thema unserer Zeit? Und es ist in unseren Augen, ist es einfach der Klimawandel. Den Klimawandel zu bekämpfen und das große Übel für den Klimawandel ist, wie wir Energie produzieren und wie wir mit der Energie umgehen. Und wenn man da jetzt so ein bisschen weitergeht, muss man schauen, hey, wie nutzen wir denn Energie oder in welche Art von Energie nutzen wir denn im privaten Umfeld? Weil das muss man vielleicht dazu sagen, wir wollten ganz gern was so am Menschen machen, direkt so ein Bewusstsein schaffen und nicht irgendwie so im B2B-Bereich halt so nur mit Unternehmen arbeiten, sondern wirklich Menschen begeistern für die Thematik. Und da ist halt so, dass wir etwa 80% unseres privaten Energieverbrauchs für Wärme ausgeben und nur 20% für Strom. Und auch schon vor 11 Jahren war Energiewende ja nicht ein totales Fremdwort. Aber de facto, und es ist heute noch leider nicht so viel anders, sprechen wir vor allem von der Stromwende, wenn wir von der Energiewende sprechen. Weil Ökostrom oder so können viele beziehen, aber sagen wir, unseren Wärmeverbrauch, der ist nach wie vor stark fossilbasiert. Und es fällt uns jetzt auch aktuell, merken wir es, jede, dass uns auf die Füße fällt. Wir haben da echt jahrzehntelang gepennt. Aber damals, heute ist es klar, damals war es noch ein bisschen weit weg und aber wir haben es gesehen und deswegen auch Polarstern gegründet. Und das Besondere daran war, dass wir eben nicht nur Ökostrom als Energieversorger vermarkten, sondern auch Ökogas auf Basis von 100% Reststoffen, um so eben den privaten Menschen und Industrie auch, aber Fokus war auf privat, wirklich es erstmal zu ermöglichen, zu 100% auf erneuerbare Energien umzusteigen. Und eigentlich wollten wir wir haben eben dieses Ökogas an andere Energieversorger verkaufen. Das wollte aber keiner haben. Und dann haben wir gesagt, na, dann machen wir es selber. Und dann machen wir es auch richtig, auch als Social Business und machen Strom dazu, etc. Und das war quasi der Nukleus von Polarstern. War jetzt ein bisschen länger, aber ich glaube, so, es bringt hoffentlich den Kontext am besten rüber.
Nee, ich finde das gut, wenn man ausholt und dann noch weiter reinsteigt. Und genau das ist, das macht mir auch am meisten Freude und ich hoffe auch meinen und unseren ZuhörerInnen. Jetzt hast du schon 2 Punkte gesagt, wo ich gerne noch tiefer einsteigen möchte. Jetzt ist die Frage, was man zuerst macht. Vielleicht Social Business. Erklär mal, was macht ihr als Social Business? Was kann man darunter verstehen? Und ich hatte auch gelesen, Gemeinwohlökonomie, dafür steht ihr auch. Wie bringt man das zusammen und was bedeutet das konkret, wenn jetzt Menschen das noch nie gehört haben? Was kann man sich darunter vorstellen und was macht ihr halt konkret als Social Business?
Also wenn ich es jetzt wirklich kurz zusammenfassen wollte, ist einfach nichts anderes als Wirtschaft mit gesundem Menschenverstand. Denn dass wir jetzt drüber sprechen und es ist egal, ob Social Business, ob B Corp, ob Gemeinwohlökonomie, Postwachstumsökonomie, wie auch immer oder sogar von ganzer Lebenszyklus Ansätze, ja, das ist eigentlich nichts anderes als sinnvoll. Und alle anderen, die jetzt so eindimensional wirtschaften und so, ich habe internationale BWL studiert, ich würde auch so konditioniert, muss ich sagen, ja, sprich eindimensional wirtschaften, um nur die finanzielle Rendite zu optimieren und alles andere, alle sozialen Folgen, ökologischen Folgen oder so erstmal ausklammern, die müssen sich erklären und nicht ich jetzt hier sitzen und sagen, hey, was ist denn jetzt ein Social Business oder was macht ein Polarstern besonders? Weil in meinen Augen machen wir gar nichts Besonderes. Das Einzige, was wir machen, ist, dass wir alles, und das war schon, ist quasi unsere Unternehmens-DNA, wenn du so willst, wir betrachten alles aus einer ökonomischen, ja, ist richtig, wir wollen Geld verdienen, ist auch gut, und damit Perspektive, aber auch genauso und gleichwertig aus einer ökologischen, aus einer sozialen Perspektive. Also wenn wir uns bewerten, wenn wir in Geschäftsmodelle einsteigen, wenn wir, wie wir mit der Umwelt, mit den Mitarbeitern umgehen, etc., ist halt einfach ein, ja, gesunder Menschenverstand, nicht nur einseitig auf die Kohle, ja, aber, sondern genauso auf die soziale und ökologische, ja, Rendite oder Impact, kannst du nennen, wie du möchtest. Und dann gibt's da, und um das irgendwie auch, ja, auch nachzuweisen und auch zu zeigen, dass es nicht nur irgend so bla bla ist, weil das behaupten viele, irgendwas Gutes zu tun oder irgendwie dann betreiben, aber bei vielen ist halt tatsächlich auch Greenwashing und es ist so nur auf den ersten Blick irgendwie sinnvoll. Ich behaupte, bei uns hat das schon Hand und Fuß, deswegen sagen wir auch wirklich, ja, also wirklich, ist so unser Wort, es zeigt so unsere Haltung, die wir haben. Aber um das irgendwie auch mal, sagen wir mal, so einen externen Stempel drauf zu bekommen, sind wir Mitglied in der Gemeinwohlökonomie, also der erste Energieversorger, der nach gemeinwohlorientierten Grundsätzen wirtschaftet. Wir sind als Social Business gegründet, eben das heißt nichts anderes, dass wir eben auch den sozialen, ökologischen Impact, wie ich schon vorhin sagte, genauso auf dem Schirm haben wie den ökonomischen Impact. Ja, also deswegen, ich bräuchte die Stempel nicht unbedingt, aber es grenzt halt dann trotzdem ab und ja, gibt auch so auch einen externen Proof, wenn du so möchtest.
Ja, das schafft natürlich auch Vertrauen, ne, bei den Kunden. Und das ist eigentlich, wie du schon sagst, da stimme ich dir schon zu, dass es ist ja, sollte ja eigentlich Gemeinwohlökonomie sollte ja der Standard sein. So, bei allem, was wir machen, ne, und sozial und wirklich ganzheitlich wirtschaften. So, und das, solange das halt noch nicht ist, deswegen ist es wahrscheinlich noch in Anführungsstrichen was Besonderes, dass man sich das wirklich auf die Fahne schreibt und dann auch erklärt und belegt. Ne? Ich würde es mir auch wünschen, dass das eigentlich schon lange so sein sollte, aber vielleicht ist es ja irgendwann in 10, 20, 30 oder 50 Jahren der Standard und alles andere, die eben nicht so wirtschaften, werden einfach nicht mehr da sein auf dem Markt. Mal sehen, ob das realistisch ist oder nicht.
Also wir arbeiten auf jeden Fall dafür und wir wollen auch zeigen, und wir schaffen es auch seit 11 Jahren, dass es kein Entweder-Oder ist, sondern ein Sowohl-als-auch. Ich kann wirklich professionell wirtschaften, auch nach klassischen BWL professionell auch Prozessanforderungen und auch die PS auf die Straße bringen. Also ich muss kein verblendeter Idealist sein, um irgendwie auch sinnvoll zu wirtschaften, sinnvoll in jeder Perspektive. Und das zeigen wir als Polarstern. Ich meine, wir sind im Energiemarkt unterwegs. Ne? Das ist so echt ein beschissener Markt. Das ist ein Haifischbecken. Da geht es in der Regel nur um Kohle und Preis etc. Und wenn wir das da schaffen, ey, ganz ehrlich, das kann es jeder schaffen.
Jetzt hast du gerade schon was angesprochen, Haifischbecken. Wo liegen denn konkret die Herausforderungen der Energiewende? Womit habt ihr zu kämpfen in den letzten 11 Jahren? Ist es vielleicht in manchen Stellen schon besser geworden? Oder wo beißt ihr immer noch auf Granit und würdet euch wünschen, dass da endlich mal in der breiten Masse noch mehr Bewegung reinkommt?
Tatsächlich hatten wir im letzten Jahrzehnt, leider muss man sagen, am meisten mit den politischen Rahmenbedingungen, also zu kämpfen. Also jetzt nicht nur jetzt, gar nicht jetzt aus der Perspektive Polarstern, sondern was waren die Bremsklötze der Energiewende? Weil wir haben wirklich vor 20, 25 Jahren richtig gut gestartet, damals mit dem EEG, mit dem Erneuerbaren Energiegesetz, und haben richtig Fahrt aufgenommen. Und es wurde tatsächlich von der letzten Regierung ziemlich ausgebremst, indem die Rahmenbedingungen immer, vor allem, es wurde nie so offensichtlich aufgebremst, sondern sehr so subtil ausgebremst, dass Gesetzgebung verschleppt wurde, die Rahmenbedingungen wurden immer unattraktiver gestaltet. In Bayern beispielsweise für den Ausbau der Windkraft wurde gesagt, diese sogenannte CNH-Regel, ja, also dass man riesen viel Abstand von der Windkraft baut, also dass quasi im Umkreis vom Windkraftrad nichts kein bewohntes Gebäude stehen dürfte. Da wurden übrigens aber auch so Schuppen und so dazu gezählt. Heißt also, seither ist in Bayern kein neues Windkraftrad wesentlich dazu gebaut worden, etc. Das hat sich wirklich das war jetzt nur ein kleines Beispiel, durch ganz, ganz viele Themen durchgezogen. Es wurde einfach systematisch ausgebremst. Und Klientelwirtschaft, muss man einfach leider sagen, Klientel-Lobbyismus Wirtschaft betrieben. Ja? Und zwar aus eher fossiler, konventioneller, großindustrieller Sicht. Heißt, das größte Thema war vor allem die Ungewissheit, ja, die unklaren Rahmenbedingungen, weil niemand investiert, wenn so die Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen insbesondere unklar sind. Da wird eher rausgezögert. Und das ist genau das, was geschehen ist. Deswegen wurde die Energiewende ausgebremst. Auch die Deckel. Warum wurden Ausbaudeckel festgelegt? Ja, Ausbaudeckel heißt, dass nur eine gewisse Maximalkapazität, beispielsweise an Wind oder an PV, Solaranlagen, hinzugebaut werden dürfen. Warum denn? Es ist doch, ich meine, jetzt ist es klar. Jetzt schreien alle auf. Wir brauchen eine Solarpflicht. Jedes neue Gebäude möchte die EU jetzt mit PV-Anlagen bedecken. Der Wind auf einmal 10H-Regel soll fallen und die ganzen Genehmigungsverfahren sollen vereinfacht werden. Auf einmal geht alles, ja. Das Problem jetzt ist aber, ja, dass wir gar keine, nicht genug Ressourcen haben. Es gibt weder Material, also PV-Anlagen, Windkraftanlagen oder so. Also wirklich sehr Materialknappheit da. Es gibt aber auch gar nicht genug Leute, die Kapazitäten, die die Anlagen installieren können. Das heißt, das ist so ein komplett weg, komplett Vollgas, ist total schwierig, weil da kann ich ja als Wirtschaft, muss ja langfristig planen können. Und das ist jetzt wirklich schwierig möglich. Ich meine, die politischen Signale sind erstmal gut, jetzt, ja, das war davor das Thema. Und jetzt wird aber quasi wie so, jetzt verstopft es den Markt, verstopft es den Ausbau, dadurch, dass viel zu viel Wasser reingekippt wird.
Und das aus deiner Sicht, wie lange braucht das, um sich das, ja, das ist wahrscheinlich auch so Glaskugel gucken.
Glaskugel schauen. Ja, also der Ausbau nimmt Fahrt auf. Wir haben jetzt halt gerade jetzt natürlich auch hoffentlich mit kurzfristigeren Problemen zu kämpfen, dass jetzt nicht China ein riesen Lockdown ist und deswegen nichts aus Shanghai rauskommt. Die ganze Supply Chain ist gestört. Ja, das wird hoffentlich jetzt vielleicht jetzt noch bis Ende des Jahres, weil da sind ja dann die großen Kongresswahlen oder so, glaube ich, in China. Wo sie ihre Null-Covid, bis dahin mindestens ihre Null-Covid-Strategie durchziehen müssen, um glaubwürdig zu bleiben, abgehalten werden. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr besser sein wird. Aber wir brauchen jetzt vor Ukraine und jetzt mal vor den europäischen Energiekontext, brauchen wir eigentlich auch schnelle Lösungen. Aber ich baue jetzt nicht diese Kapazitäten, was wir die letzten 10 Jahre verpennt haben, kann ich jetzt halt nicht in 2 Jahren alles wieder gut machen. Und das muss ich ganz klar, das muss sich die Politik, diesen Vorwurf muss sie sich von uns und unseren Kindern anhören lassen. Und ich hoffe, dass es auch Konsequenzen hat. Es wurde systematisch und wissentlich
blockiert, ne?
Verzögert.
Ja. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil wir sind ja auch ein Umweltpodcast und das Thema ist natürlich extrem relevant. Ökologische Energieversorgung ist extrem wichtig, vor allem damit wir die Klimakrise irgendwie eindämmen können. Vielleicht magst du aus der Sicht noch ein bisschen erzählen, welchen Einfluss hat denn wirklich der weltweite Energiehunger, den wir ja hauptsächlich immer noch mit fossilen Ressourcen stillen? Also welchen Einfluss hat das auf die Klimakrise und welche Auswirkungen hat das insbesondere auf die Ozeane?
Ich meine, wenn wir jetzt so weitermachen und nichts ändern, ja, dann wissen wir alle, hoffentlich alle Hörerinnen und Hörer deines Podcasts zumindest, ja, und sind sich dessen auch bewusst, dass wir einfach ein Riesenproblem bekommen. Und das Problem wird vielleicht gar nicht so krass bei uns sein, ja, aber es wird auf jeden Fall in ganz vielen Ländern in der südlicheren Hemisphäre von uns dafür sorgen, dass weite Landstriche einfach unbewohnbar sind. Wir werden ein riesen Migrationsthema bekommen, weil die Menschen einfach nicht mehr in ihrem Zuhause leben können. Und das Klima, Extreme werden krass zunehmen und zwar so, dass in einem Maße, das wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Heißt, die Erde wird sich einfach weiter erwärmen. Und irgendwann kriegen wir ein Riesenproblem. Aber ich glaube, das ist hier allen, es sollte allen auf jeden Fall bewusst sein.
Da bin ich mir sicher, ja, die hier zuhören.
Es wird gegengesteuert, aber ich glaube nicht, dass es stark und schnell genug ist und auch im Zweifel auch nicht konsequent genug ist, weil trotzdem kurzfristige und das ist auch verständlich, wirtschaftliche und auch in tatsächlich in ärmeren Ländern geht es ja gar nicht nur um wirtschaftliche, sondern geht es auch jetzt schon ums Überleben und wirklich was in überhaupt irgendwas auf dem Teller zu haben. Und da ist es halt auch wirklich ganz schwer zu sagen, hey, schaut doch mal auf den Klimawandel, weil die Leute schauen jetzt schon, dass sie irgendwie überleben. Gleichzeitig ist eine Riesenchance auch, insbesondere auch für südliche Regionen, auch erneuerbare Energien zu produzieren. Ja, und auch ihre Wirtschaft, auch eine Wirtschaft auf der Basis aufzubauen. Das ist fast teilweise ein bisschen wie Leapfrogging. Das schaffen sie aber nicht selber. Und gleichzeitig, das heißt, sie brauchen Unterstützung aus den reicheren Nationen. Und gleichzeitig sind die reicheren Nationen mit einer Mammutaufgabe, muss man ja auch sehen. Green Deal ist eine Mammutaufgabe, die wir haben. Sprich auch die Transformation unserer Wirtschaften hin zu grüneren, damit auch resilienteren Wirtschaften, den umzubauen. Das heißt, da bleibt wahrscheinlich relativ wenig Ressourcen in jeder Hinsicht, ja, übrig, um anderen Ländern auch dabei zu helfen. So ein bisschen eine Krux, ja. Wir hätten es echt, wir haben die letzten 20 Jahre verpennt. Also wirklich, das war ein riesen Fehler.
Das ist so unfair allen Generationen, die jetzt auf die Welt kommen oder die jetzt schon 10, 20 oder wegen auch 30 Jahre alt sind. Genau dieser Fakt, ne, zu sehen, okay, 20, 25, wegen 30 Jahre, die letzten, es war alles bekannt und es wurde nichts getan.
Das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und das macht mich so auch so wütend. Ja? Weißt du, wenn du was nicht weißt, ist okay, dann kannst du sagen, fuck, haben wir nicht gewusst, ja, jetzt machen wir es anders. Aber es war bewusst und wir haben es und wir haben die Technologien gehabt, ja. Wir haben es wissend gehabt und es wurde wissentlich aus kurzfristiger, reiner finanzieller Renditeoptimierung und Klientelpolitik nichts gemacht. Denn auch aus einer volkswirtschaftlichen Sicht, jetzt sag mal geostrategischen Sicht, muss sich ein Land wie Deutschland unabhängig machen. Das heißt ja nicht von fossilen Ressourcen, von Energieimporten aus Ländern, die, ja, sag mal ein bisschen unsicher sind, ja, oder unzuverlässig sind. Das heißt ja nicht, dass man dann auch damals schon, dass man dann sagt, komplett die Banden abbrechen müsste. Aber ich brauche doch eine Alternative. Ich muss mich als Volkswirtschaft, als Land geostrategisch resilient machen. Und nicht weiter in irgendeine Abhängigkeit von Despoten geben. Das haben wir schon vor 10 Jahren gesagt und ich habe das nie verstanden, warum nichts gemacht wurde. Man kann ja Erdgas aus Russland beziehen, wenn man denkt, damals, ja, das macht Sinn, ja, oder das ist toll. Aber deswegen heißt doch nicht, dass ich deswegen bei mir gar nichts mache. Das ist ein Versäumnis, das ist, also wenn wir so privat oder in der Wirtschaft handeln würden, würde uns ja alles um die Ohren fliegen.
Ja. Ich weiß nicht, wie alt sind deine 3 Kinder? Sind ein paar schon dabei, die das so ein bisschen mitbekommen, was in der Welt passiert, so gerade was Klimakrise? Oder sprichst du und ihr, du mit deiner Frau, über die Themen, sprecht ihr darüber zu Hause in irgendeiner Art und Weise?
Logisch, ich habe 3 Jungs, die ja eben 3, 9 und 11 Jahre alt sind. Und gerade die älteren beiden kriegen es volle Kanne mit. Also sind auch gemeinsam mit ihnen schon bei Fridays for Futures gewesen, hier bei Ukraine-Demonstrationen. Sie kriegen natürlich mit, welchen Themen wir uns zu Hause beschäftigen. Wir schauen auch regelmäßig die Tagesschau. Sie auch in den Schulen wird glücklicherweise viel auch über Klimawandel, Energiewende auch gesprochen. Also die Kinder sind da auch viel weiter als die ältere Generation.
Ja, das ist auch unsere Erfahrung.
Die verstehen es nicht. Die verstehen es wirklich hinten und vorne nicht.
Da denke ich mir auch so, die Wut eben, was wir gerade darüber gesprochen haben, gerade der jüngeren Generation, die auf die Straße gehen. Habt ihr das dann auch, wenn euer Ältester dann vielleicht manchmal da sitzt und denkt so, Papa, Mama, wieso rafft ihr das nicht? Wieso raffen die Menschen das nicht? Wieso wird so wenig gemacht? Also ich würde mir gerne mal vorstellen, was da so die Antwort wäre, weil ich habe noch keine Kinder und ich tue mich schwer, jetzt schon bei dem Gedanken, in der Vorstellung, zu erklären, was wir in der Vergangenheit alles falsch gemacht haben oder eben nicht gemacht haben. Wie geht ihr jetzt mit dem Thema mit euren Kindern um?
Ich glaube ja ganz stark an positive Vorbilder, ja. Und es bringt, und auch wenn ich jetzt viel auch gesagt habe, eine Wut oder so, ja, die ist sicher da. Aber ich münze die in positive Energie um was zu ändern. Also ich halte nichts davon mit dem Zeigefinger und zu sagen, oh, alles scheiße. Nee. Und so das versuche ich auch und ich glaube, ich schaffe das auch meinen Jungs beizubringen. Sagt, ja, hey, das ist scheiße und es gibt ganz viel auch Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Es ist ja nicht nur Energie, es gibt ja andere, ganz, ganz viele Ungerechtigkeiten, Menschenrechtsverletzungen etc. auf der Welt. Das ist ja nur ein Thema. Und ich sage meinen Kindern ganz klar, dass Menschen manchmal zu so schrecklichen Dingen fähig sind, dass sie uns gar nicht vorstellen können. Aber dass es nicht heißt, dass alles scheiße ist, sondern dass jeder Einzelne, die und sie auch und wir auch und wir das auch mit unserem Job täglich tun, die Möglichkeit haben, daran was zu ändern. Ja, und es nicht, es hilft einfach nicht, mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen und immer nur zu sagen, was alles scheiße ist, sondern okay, mach was besser. Das Einzige, was du machen kannst, ist, das besser zu machen. Und wir machen es mit unserem Job, das sehen unsere Kinder auch. Und ich hoffe, damit bin ich auch ein Vorbild. Und so gebe ich ihnen auch die positive Lebenseinstellung mit, es auch selber in der Hand zu haben, was zu ändern. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als als dieses Gefühl zu haben, machtlos zu sein.
Total. Ja, das erlebe ich ja auch selber immer mal wieder, wenn man sich so diesen ganzen Krisen und der aktuellen, schon alleine, wenn ich mich auf die Hitzeextreme jetzt schon irgendwie beziehe auf der Welt, ne, mit Indien und Co., dass man sich selbst als Erwachsener ja dann schon hilflos fühlt und sich immer wieder da selber rauszuziehen und zu sagen, okay, du kannst als Einzelner, natürlich hast du andere, kleinere Hebel als die Politik, aber das nichtsdestotrotz ist ja jeder Einzelne wichtig und kann jeden Tag in seinem Rahmen was ändern. Und deswegen ist es super wichtig, da als Vorbild weiter voranzugehen, um eben nicht irgendwie den Kopf in den Sand zu setzen und zu sagen, okay, ist jetzt eh alles verloren, jetzt können wir uns auch zurücklegen und wir können nichts ändern und es wird eh alles nur noch beschissener. Das ist ja dann auch kein lebenswertes Leben, ne? Also man muss ja das tun, was man tun kann. Und da komme ich dann auch jetzt schon zu der nächsten Frage, weil natürlich das Thema ökologische Energie so wichtig ist und in den nächsten Jahren, Jahrzehnten immer wichtiger wird. Wie erkennt man denn als Verbraucher wirklich echten Ökostrom und Ökogas? Weil du hast vorher schon angesprochen, Greenwashing, da gibt es so ein bisschen was, womit sich andere vielleicht auch rüsten, aber dann ist es doch nicht so ein grüner Strom. Erzähl mal gerne auch konkrete Tipps für alle, die zuhören, worauf man achten sollte, um das eine vom anderen unterscheiden zu können.
Ja, auch wenn man es nicht glauben kann, aber das ist tatsächlich auf den ersten Blick gar nicht so leicht. Und dann aber gibt es tatsächlich ein paar Tipps. Nicht so leicht ist es, weil Ökostrom oder Ökogas sind keine geschützten Begriffe. Das ist nicht so irgendwie eine geschützte Herkunftsbezeichnung, sondern kann alles Mögliche sein. Der eine versteht unter Ökogas Erdgas, das CO2 kompensiert ist, der andere Biogas aus Mais, der dritte Biogas aus Reststoffen oder sonst irgendwas oder Mischung von allem beispielsweise. Also Ökoenergie ist immer, also Ökogas oder auch Ökostrom ist immer Energie, die auf Basis von erneuerbaren Energien gewonnen wurde. Also beim Strom ist es, kennst die meisten, da ist es klassischerweise aus Solaranlagen, also PV-Anlagen, da kann das sein aus Wasserkraft, da kann das sein aus Windkraft oder kann es sein aus Biomasse, das sind so, oder Geothermie, das wird oftmals noch ganz gerne vergessen. Das sind so die klassischen Energieträger oder die Energiequellen, aus denen erneuerbare Energien gewonnen werden beim Strom. Beim Gas kann es sein aus nachwachsenden Rohstoffen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, weil es muss nicht immer nur Mais sein, sondern es kann auch aus Klee sein oder aus Grünschnitt oder sowas oder anderen Energiepflanzen, die ein bisschen weniger bekannt sind. Oder idealerweise natürlich aus Reststoffen, die ich sowieso habe, ja, und die dann eben vergoren werden. Fakt ist, wenn ich jetzt als Verbraucherin Ökostrom oder Ökogas beziehen möchte, auf was kann ich achten? In meinen Augen sind es zwei Dinge. Ich kann auf ein Label achten. Also zum Beispiel beim Strom gibt es das grüne Stromlabel. Das ist so das beste, das klarste Label. Da weiß ich, dass der Strom tatsächlich aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde und vor allem es direkte Bezugsverträge zu den Kraftwerken, zu den Energiequellen gibt. Und dass ich mit meiner Entscheidung für diesen Strom auch zum Ausbau der erneuerbaren Energie beitrage. Denn das ist ja das Wichtige. Ich möchte ja nicht einfach nur irgendwie was umgelabelt bekommen, sondern ich will ja, also hoffentlich, dass dieser gesamte Stromsee grüner wird, Stück für Stück. Und mit meiner Entscheidung dann für Ökostrom sorge ich dafür, dass neue Ökokraftwerke gebaut werden. Ja, und genau das Gleiche ist beim Gas beispielsweise der Fall. Und beim Gas würde ich tatsächlich auch drauf schauen, dass es möglichst Ökogas aus Reststoffen ist.
Okay, danke dafür. Was kann denn jeder Einzelne tun, ich sag mal, außer wirklich grünen Strom und Ökogas zu nehmen, um die Energiewende voranzutreiben, um jetzt quasi zum Abschluss unseres Gesprächs positiv zu bleiben, was jeder Einzelne wirklich in der Macht hat, in dem Themenfeld was zum Positiven zu verändern?
Ja, ich kann, wenn ich in einem Eigenheim wohne und die Möglichkeit habe, kann ich eine PV-Anlage aufs Dach setzen, also meinen eigenen sauberen Strom dauerhaft auch zu günstigen Preisen produzieren. Das macht tatsächlich Sinn. Ich kann, sofern ich unbedingt ein Auto benötige, auf Elektromobilität umsteigen und meinen Verbrenner abschaffen. Da ist aber auch wieder, das ist halt die Frage, macht es mehr Sinn, einen Verbrenner noch zu fahren, bis er umfällt? Ja, wenn ich sowieso nicht viel fahre und nur so ein paar Kilometer mich bewege und oder bevor ich mir ein komplett neues Elektroauto kaufe, das 90% vor meiner Haustür steht. Ja, das heißt, insgesamt müssen wir unseren Konsum auch hinterfragen und das gilt auch für die Energiewende. Ja, wir müssen, wenn wir konsumieren, die Folgen wirklich überlegen, brauche ich etwas Neues oder ist der Ressourcenverbrauch für das Neue vielleicht schlimmer als das Alte, vielleicht nicht so effiziente länger zu sorgen, zu brauchen. Und wenn ich tatsächlich glaube, ich brauche etwas Neues, sei es Klamotten, sei es ein Auto, ein Kühlschrank oder so, dann natürlich möglichst was Effizientes anzuschaffen und die Energie, die ich habe, haben wir ja schon gesprochen, dann erneuerbar zu nutzen. Aber auch jetzt mal jetzt ganz konkret, wir können auch unser Verhalten ein bisschen ändern. In der Regel sind unsere Wohnungen viel zu warm. Ja, also sind so bei 22 Grad oder so haben die meisten Leute ihre Wohnung. Man merkt es schon, muss ich dazu sagen. Man kann seine Wohnung aber auch, man überlebt auch mit 20 Grad in der Wohnung. Ja, und 2 Grad Temperaturabsenkung, da ziehe ich halt einen Pulli an und sitze nicht im T-Shirt vielleicht zu Hause. Ja, sparen aber etwa 13% Energie. Und wenn 13% Energie, wenn das jeder Haushalt macht, und wir auch unsere Energie, unsere industriellen Prozesse auch energieeffizienter gestalten, dann haben wir schon quasi die Hälfte des Gases, das wir jetzt noch aus Russland beziehen, einfach nur eingespart. Und jeder profitiert davon. Ja, jeder. Wir sparen uns Geld, die Umwelt freut sich, weil weniger CO2, auch bei Erdgas, es stößt ja trotzdem CO2 aus, ausgestoßen wird. Und wir haben schon den ganzen halben Weg der Unabhängigkeit von beispielsweise russischem Gas geschafft. Also es findet auch im Kopf statt. Also es ist eigentlich die Message, die ich mitgeben möchte, hinterfragt uns, müssen wir immer maximal konsumieren oder tut es auch mal was etwas länger zu tragen oder länger zu nutzen oder vielleicht beispielsweise die Temperatur etwas runterzustellen.
Ja. Danke. Das war jetzt quasi auch, jetzt hast du mir was vorweggenommen, weil ich lasse immer zum Ende der Podcast-Folge immer meinem Gast die letzten Worte, was man noch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen richten möchte. Aber ich glaube, das hast du gerade getan. Falls dir noch irgendwas einfällt, dann hast du jetzt auch noch gerne das Schlusswort.
Ja, ich habe noch eine andere Perspektive zu den Ozeanen und wie auch die Energiewende. Das hat man meistens nicht so auf dem Schirm, ja. Oder ist, sag mal, der Klimawandel auch den Ozeanen schadet. Denn das eine ist ja unser Konsum, dass unser ganz viel Müllabfall, Plastik ist da am schlimmsten, aber auch andere Abfall, ja in den Ozeanen landet. Ich denke, das werden viele deiner Hörerinnen und Hörer sowieso wissen, ja, sonst wären sie nicht da. Aber was vielleicht viele gar nicht so wissen, ist auch die Versäuerung der Ozeane. Die Ozeane sind unsere größte CO2-Senke auf dieser Erde, ja. Das heißt, die Ozeane nehmen CO2 aus der Luft auf und sie werden, je mehr CO2 in der Luft ist, desto mehr nehmen die auch auf. Damit werden aber auch die Ozeane saurer und wenn die Ozeane saurer werden, stört dieses ganze empfindliche Gleichgewicht. Und am konkretesten Fall ist, dass dann tatsächlich Korallen sterben, ja, und nicht nur durch die Hitze, sondern auch durch die Übersäuerung.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Danke, dass du das noch mit anfügst, weil das Meer hilft ja uns bei der Bekämpfung der Klimakrise. Und wie du sagst, wenn das eben kein CO2 mehr aufnehmen kann, dann haben wir noch ein viel größeres Problem, weil eine riesengroße Fläche als Senke und Speicher dann noch wegfällt. Deswegen ist es natürlich, was wir auch immer sagen, Meeresschutz ist gleichzeitig Klimaschutz und andersrum. Und alles, was halt wir an Land machen, hilft auch dem Meer oder was wir auch nicht machen, jetzt im Negativen, jetzt im Überkonsum oder Müll oder Ernährung oder alles. Es hängt alles so vieles, ja, es hängt alles zusammen und in jedem Bereich hat jeder Einzelne einen gewissen Spielraum, was zum Positiven zu verändern. Ich danke dir, Florian. Ich danke eurer Firma, eurem Team, dass ihr Polarstern damals gegründet habt und wünsche euch weiterhin sehr, sehr viel Erfolg mit dem, was ihr tut.
Danke dir, Marina. Ciao.
Ciao.
Schön, dass du noch da bist. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch wieder ein bisschen mehr Futter gegeben hat, mehr Einblicke, dass man eher einfach umweltbewusster durchs Leben geht. Und ich finde es immer spannend, wirklich diese Insights zu bekommen, womit die einzelnen Branchen oder Unternehmen so zu kämpfen haben oder was das Thema Lobbyismus bei uns in Deutschland angeht und so weiter. Ja, also ich habe wieder was dazu gelernt und ich hoffe, du auch. Und jetzt komme ich zu dem eingangs erwähnten Geschenk für dich, für Ozeankind TV und die Umwelt. Ja, und zwar funktioniert das folgendermaßen. Spitz die Ohren. Und natürlich findest du das nochmal in den Shownotes erklärt und auch den direkten Link dazu. Wer den Code OZEANKIND bei seinem Wechsel in das Online-Wechselformular bei Polarstern eingibt, der erhält automatisch eine 20€ Gutschrift auf die nächste Jahresabrechnung. Also du bekommst 20€ geschenkt. Der Code OZEANKIND hat eine Gültigkeit bis 31.12.2022. Und jetzt kommt der Goodie auch für OZEANKIND. Wenn du das selbst einlöst, dann sammelt Polarstern eben genauso für uns 20€. Und zwar für jeden, der eben diesen Code eingibt und das wird dann wiederum an uns gespendet. Also, du bekommst 20€ und Ozeankind e.V. auch. Wir finden das eine mega gute Sache und ich hoffe, dass du das genauso gut findest und mitmachst. Und eine kleine Info noch jetzt im Juli, wenn du aus München kommst, kannst du sehr, sehr gerne an einem ISA-Cleanup teilnehmen von Polarstern. Der findet am 9. Juli statt. Alle weiteren Infos findest du auch in den Shownotes, wo und was und ja, wo man sich trifft und wo man anpacken kann. Also wenn du Bock hast, mit einem tollen, engagierten Team dich in deiner Region einzusetzen, dann kannst du dich gerne dem Polarstern-Team anschließen. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, dir geht's gut und ich würde mich freuen, wenn du in den nächsten 2 Wochen wieder einschaltest. Dann gibt es eine neue Folge hier im Ozeankind Podcast. Bis dahin, mach's gut.